Also so viel von mir aus, also zum Thema Kirche, weil ja tatsächlich sich so die Individualisierung in den Jahren von damals, also den 60er bis heute ja noch, weil entsprechend, das ist ja schon ein halbes Jahrhundert, nicht, wieder entsprechend nochmal weiter durchgesetzt hat, sodass die Leute immer mehr so als bloß so einzeln verstehen, während die Kirchlichkeit tatsächlich eine wichtige Betonung der Sache ist. Jedenfalls, auch da gibt es ja schon nochmal Unterschiede zwischen den Konfessionen, dass zum Beispiel das Abendmahl evangelisch stärker ja gesehen wird als das, was bei den Katholiken dann die Beichte ist, die auch eher individuell ist, während es eben diesen Gedanken der Gemeinschaft stärker hat, was im Namen ja eigentlich drinsteckt, aber im Katholizismus nochmal stärker betont wird, die Gemeinsamkeit, die ja wirklich besteht, gegeben sein muss. Der vierte Punkt, den er nennt, oder möchte jemand von Ihnen was da ergänzen oder einwenden, er selber nennt an vierter Stelle das Üben. Er sagt, diese Botschaft der Möglichkeit des christlichen Glaubens heute wird schließlich doch nur der verstehen, der sie nicht nur anhört, sondern sie übt, sich in seiner Existenz auf sie einlässt. Das ist ein Punkt, den man auch den Leuten erstmal eigens vermitteln muss. Dass es also nicht reicht, es im Kopf nachzuvollziehen, sondern dass manches einfach probiert werden muss in Einübung, um zu sehen, ob das nicht was bedeutet. So wie das eben da in der Handschrift von Saragossa da mit dem Arztgebet vorkommt, wo da so ein Seelsorger einem, der nicht glaubt, rät, er soll schon mal anfangen mit dem Arztgebet. Gott, wenn es dich gibt, erbarme dich meiner Seele, wenn ich eine habe. Und wenn er das ein Jahr lang betet, würde er sich schon also selber hinterher anders vorkommen als vorher. Weil das einfach schon also was lockert oder hineinbringt, also so ein Gedanke, das macht Rahner ja sehr stark und wo er dann extra eben sagt, man muss nicht erst dann etwas üben, wenn man davon schon überzeugt ist, sondern wenn man meint, dass es sinnvoll wäre, es kennenzulernen, dann muss man eigentlich schon es üben. Dann geht es nicht bloß darüber zu lesen oder so ähnlich, sondern man muss versuchen, es zu tun. Eben sagt man heute so, learning by doing oder so, nicht? Wo das dann auftaucht. Dass das ein Stück weit hier gegeben ist. Man sage nicht, man könne die Lehre des Christentums nur leben, wenn man schon von ihr überzeugt sei. Man könne so die Wahrheit also nicht erproben, denn wir sind ja schon die Verfügten und es gibt keinen Menschen, der nicht schon in jener Wirklichkeit, die seiner Freiheit vorausgeht und von dieser endlichen Freiheit nie ganz eingeholt werden kann, schon irgendwie Christ wäre. Das war ja seine Idee mit dem sogenannten anonymen Christen, davon hatten wir ja schon gesprochen. Anonymer Christ, verkehrter Ausdruck, weil anonym heißt, ich selber weiß, wie ich heiße, aber ich sage es den anderen nicht. Während er meint, die Leute wissen nicht, was sie sind, während er es weiß. Nicht? Also der Name ist natürlich falsch, da ist mein Vorschlag, lieber unbewusster Christ zu sagen, statt anonymer Christ. Und da meint er, für den, der also Christ ist, dass der sagt, Gott hat alle geschaffen und Jesus Christus hat für alle gelebt, ist für alle gestorben und auferstanden, dass von dort her schon eine grundsätzliche Dynamik eröffnet ist, die einfach schon gegeben ist. Auch das ist natürlich nicht neu, das haben Sie schon im Mittelalter. Wenn Sie eben, um nochmal den heiligen Thomas zu zitieren, wenn der sich fragt, wie kann ich den Sünder lieben? Wobei mit Sünder ja eben nicht jemand gemeint ist, der zu viel Schlagsahne auf die Torte tut, sondern er meint natürlich das und sagt Kinderschänder oder Wachpersonal im Auschwitz oder so etwas. Nicht? Wie kann man die? Und dann sagt er, ich kann also alle diese Leute lieben, weil sie alle von Gott geschaffen sind, weil Christus für ihre Erlösung gelebt, gestorben, auferstanden ist und weil sie alle berufen sind zur ewigen Gottesschau. Dass ich meinen Studenten immer gesagt habe, man muss sich auch zu seinen Feinden so anständig benehmen, dass man sich hinterher nicht genieren muss, wenn man sich dann zum Halleluja-Singen trifft. Das müsste bis dorthin dann irgendwie gehen. Aber das würde also mit dazugehören, sagt er, sodass von dort her eigentlich schon ein Ansatz da ist. Wer so sich aufmacht, mag weit vom amtlich verfassten Christentum entfernt sein. Er mag sich vorkommen wie ein Atheist. Er mag bekümmert meinen, nicht an Gott zu glauben. Die Konkretheit der christlichen Lehre und Lebensführung mag ihm seltsam und fast erdrückend vorkommen. Er soll weitergehen, seinem Licht im innersten Grund des Herzens folgen. Das ist dann so, wie er damit also so zum Schluss kommt. Und das finde ich wirklich einen eindrucksvollen, so, man hat hier zugleich also seine Theologie und seine Spiritualität, und es ist auch in der Sprache lesbar und so wie der Grundkurs. Von dort her möchte ich erstmal jetzt von mir aus nochmal weitergehen, also mit Rane, also hier in München. Ich hatte ja bei der ersten Vorlesung schon einiges da angesprochen, würde nochmal auf drei Punkte so bei ihm eingehen wollen. Das erste ist, davon hatte ich geredet, sein Denkmut, dass er sich wirklich an alle Fragen gerührt hat, gewagt hat, und auch an bedrohliche Fragen, aus diesem Vertrauen drauf, wenn man das aufrichtig tut und sich bemüht, dann kann das eigentlich nicht schiefgehen, zumal man es ja erstmal nicht päpstlich als der Papst behauptet, sondern man probiert es erstmal. Und dafür ist ja eigentlich die Theologie auch da. Das heißt, der Glaube ist keine Theorie, sage ich gegen den Kollegen Kreiner. Kreiner gehört zu den Leuten, der sagt, Glaube ist eine Theorie, das ist eine wissenschaftliche Kategorie. Das kann nicht stimmen, weil man für Theorien nicht Märtyrer sein kann. Denn Theorie behauptet nichts, das hat man ja besprochen, sondern Theorie formuliert, macht nur einen Interpretationsvorschlag. Es behauptet nichts, sondern schlägt diesen Sache vor, und dann bleibt es so lange in Geltung, wenn die Leute es übernehmen, so lange wie sie es bewährt. Man sagt ja, und wenn sie es eben nicht mehr bewährt, muss ich die Theorie verbessern. So geht der Fortschritt. Das hatten wir ja so ein bisschen verdeutlicht von Popper her. Falsifikation ist der wissenschaftliche Fortschritt. Ich führe etwas ein, arbeite damit, so lange wie es geht. Und wenn man sieht, es gibt zu viele Ausnahmen und es hat keinen Sinn, immer noch mal eine Ad-hoc-Hypothese dazu zu machen, muss man ein neues Paradigma suchen. Nicht, dass das hingehört. Theologie ist aber nicht dasselbe wie Glaube. Also Glaube ist eine Überzeugung, abgesehen davon, dass es ja eine Gnade ist, nochmal, das ist dann die Dogmatik des Glaubens. Aber Glauben heißt erstmal überzeugt sein von. Nicht das Verb im Deutschen. Das Verb wird meist gebraucht bei uns heute alltäglich im Sinn von vermuten. Deswegen Josef Pieper, der hat ja zu den sieben Grundtugenden jeweils ein Büchlein vorgelegt. Zuerst die vier klassischen Kardinaltugenden und dann die drei sogenannten göttlichen Tugenden oder theologalen Tugenden. Und da hat er den Glauben, beginnt er damit, dass er sagt, er ersetzt das Verb durch den Substantiv. Er sagt, Glauben schenken ist was anderes als Glauben. Glauben heißt in der Regel, ich vermute, ich nehme mal an, ich glaube, dass es morgen regnet oder schönes Wetter wird. Während, wenn ich sage, ich schenke dir, ich setze auf dich, ich schenke dir Glauben, dann hat das schon eine andere Bedeutung und fängt von dort her an, das aufzunehmen. Also Glauben heißt nicht vermuten, Glauben heißt auch nicht eine Theorie bilden, sondern Glauben heißt, ich lasse mir gesagt sein, ich erkläre für wahr oder für gut etwas, ohne dass ich selber einsehe, dass es wahr oder gut ist, sondern aufgrund deines Wortes. Also Glauben heißt, etwas für wahr oder gut halten auf das Wort eines anderen hin. Das hat also immer einen Blindheitsmoment. Ich weiß es selber nicht, wo ich selber weiß, was ist, kann ich nicht glauben. Das sagt auch Thomas so, es gibt Leute, die schaffen das zu wissen, dass es Gott gibt. Das schaffen aber die wenigsten, weil das so kompliziert ist in der Metaphysik, sodass die meisten das glauben. Das heißt, deswegen muss es die Offenbarung geben, aber es gibt Leute, die können diesen ersten Glaubensartikel nicht glauben, weil sie ihn wissen. Ein paar Philosophen, hat er gemeint, ne? Die könnten das also wissen, sonst nicht. Und so beim Guten auch. Ich weiß nicht genau, was richtig gut ist, also folge ich jemand anderem. Sodass also Glauben immer ein Element von Dunkelheit und Nichtwissen enthält. Ich habe es nicht selber eingesehen. Das ist die Unterscheidung. Nicht Glauben und Wissen. Es begegnet immer wieder die Unterscheidung von Glauben und Wissen heute. Also Leute sagen, Glauben heißt nicht Wissen. Leider sagt das auch der heilige Thomas. Und dazu kann man aber gucken, wo das herkommt. Das hat zwei Wurzeln. Fangen wir mit der biblischen Wurzel an. Im Neuen Testament werden Glaube und Hoffnung noch nicht unterschieden. Wenn Sie das vierte Kapitel des Römerbriefs aufschlagen, wo es davon die Rede ist, dass Abraham der Vater des Glaubens ist Und dann lesen Sie mal, was er geglaubt hat. Dann heißt es, er hat gehofft, wider alle Hoffnung. Paraelpida. Er hat nämlich geglaubt, im Römerbrief geht es darum, dass er 100 ist und seine Frau 90 und Gott vorbeikommt und sagt, du wirst einen Sohn bekommen. Im Hebräerbrief geht es um das Opfer Abraham, Opfer Isaaks, dass er dort geglaubt hat, so schreibt der Verfasser dieses Briefes, dass Gott in sein Versprechen halten wird, ihm in diesem Isaak die Nachkommen zu schenken. Also in beiden Fällen geht es um ein Glauben, das an sich mit Hoffnung verknüpft ist und so auch die Definition im Hebräerbrief im 12. Kapitel. Glauben heißt in der lutherschen Übersetzung subjektiviert, für Festhalten an dem, was man nicht sieht. Im Original steht Beweis von dem, was man nicht sieht. Elenchos. Also auch dort ist Glaube und Hoffnung noch nicht unterschieden. Ich finde gut, dass es dann sehr bald unterschieden wird. Denn hoffen heißt tatsächlich nicht wissen. Mein Beispiel war für die Studenten immer, ich weiß im Glauben, dass Gott mein Heil will, aber ich kann nicht behaupten, ich weiß, ich komme in den Himmel. Das ist eine schwere Verfehlung gegen die Hoffnung. Wenn ich mich da hinstelle und sage, klar, dass ich in den Himmel komme. Außer ich wäre ja Kölner, nicht? Da kommen ja alle in den Himmel. Nicht? Aber sonst ist das eben noch nicht so ausgemacht. Sodass also Hoffnung nicht heißt Wissen, sondern Hoffen heißt Vertrauen, Zuversicht haben. Glaube heißt aber Wissen. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort ist der Wissensbegriff in der Antike bis in die Gegenwart. In dem nämlich der Wissensbegriff bei Plato und Aristoteles drei Stufen kennt. Die unterste Form von Wissen heißt Tatsachenwissen. Ich weiß, das ist der Fall. Die zweite Stufe heißt, ich weiß es aus Erfahrung, ich weiß gewusst wie, ist Erfahrungswissen. Ich habe einfach probiert, dieses Kraut hilft gegen Fieber und das andere gegen Durchfall. Warum, weiß man nicht, es hilft. Das ist also das Ingenieurswissen, das technische Wissen. Ars heißt das oder Technae in den alten Sprachen. Und dann gibt es die wissenschaftliche Wissen. Und das ist ein Wissen aus Gründen. Gewusst warum. Das ist natürlich das beste Wissen. Denn wenn ich weiß, warum etwas so ist, kann ich viel besser reparieren, als wenn ich bloß Tatsachen habe oder Erfahrungswissen. Das ist völlig klar. Deswegen ist also für den Umgang mit den Objekten das sicherste Wissen, das beste Wissen, das Wissenschaftswissen. Gewusst aus Gründen. Von dort her denken aber jetzt viele Wissen als aus Gründen. Habe ich oft erlebt, wenn ich Kollegen, also wenn mich der Teufel reitet und mich ein bisschen ärgern will, gerade also so Leute von den Naturwissenschaften und sage, was heißt Wissen, dann sagen die mir immer eine Meinung, die man bewiesen hat. Beweisen kann, sage ich, das kann nicht stimmen. Wie viele Leute sind in den USA schon auf dem elektrischen Stuhl umgebracht worden und hinterher durch die DNA-Analyse rehabilitiert? Sollten die nicht gewusst haben, dass sie unschuldig sind? Sie konnten es nur nicht beweisen. Also kann zum Wissen nicht beweisen gehören. Und dann sagen sie immer ganz ärgerlich, das ist ganz was anderes. Sag ich, na, wenn Sie eine Definition machen, muss sie auf alles passen. Sagen Sie bitte dazu, wissenschaftliches Wissen, sind wir einig. Und das schlammt dann zwischendurch der Thomas, wo ich sage, wenn er weniger heilig als mehr Aristoteliker ist. Nicht? Und dann denkt er bei Wissen, Wissen aus Gründen, Wissen aus Einsicht. Ich darf also nicht sagen, Glaube ist nicht Wissen, sondern ich darf sagen, Glaube ist nicht Einsicht. Weil ich zum Beispiel nicht selber eingesehen habe, sondern nur von wem anders gehört habe. Glaube ist nicht Einsicht, dabei bleibe ich. Aber Wissen heißt nicht Einsicht. Was heißt denn Wissen? Wissen heißt sagen können, dass man sagen kann, wie es ist. Einfacher habe ich es bis jetzt nicht hingebracht. Weil es eine zweistufige Sache ist. Ich kann die Wahrheit sagen, ohne es zu wissen, dass es wahr ist. Mir kann aber auch bewusst sein, dass es wahr ist. Und dann nenne ich das Wissen. Dann nenne ich das wirklich Wissen. Also Wissen heißt sagen können, dass ich sagen kann, wie es ist. Ob ich das nur durch eigene Augen gemacht habe, das Wissen kommt von Wit, sehen. Im Griechischen heißt Wissen ist überhaupt eine Perfektform und heißt einfach Euda, das heißt, ich habe gesehen. Also im klassischen Griechisch heißt, ich weiß, ganz wörtlich, ich habe gesehen. Ne? Muss man einfach gucken. Und weil das Sehen unser schärfster Sinn ist, drängt sich das so auf, zu sagen, ich mache es am Sehen fest, aber es gibt auch ein Wissen auf Hören. Natürlich kann man sagen, das Wissen auf Hören ist bei verschiedenen Dingen irrtumsbehafteter. wenn mir erst ein anderer erzählt, was er gesehen hat, bin ich natürlich anders dran, als wenn ich selber gesehen hätte. Aber schon zwischen Personen zum Beispiel, behaupte ich, kann ich nicht wissen, warum jemand liebt, weil das eine Sache der Freiheit ist. Ich kann wissen, warum jemand verliebt ist, weil das kann man erklären, aber nicht, warum jemand liebt, sodass ich da bleibe, ich sowieso bei der untersten Form stehen. Ich lasse mir gesagt sein und glaube dem anderen, dass er mich liebt. Das kann ich nicht sehen. Ich sehe Taten, aber ich kann ja nicht dem anderen hinter den Kopf gucken. Also, Glauben heißt Wissen, Wissen heißt sagen können, dass man sagen kann, wie sich was verhält. Warum soll ich nicht sagen können, Glauben ist ein Wissen? Dass man meinen kann zu wissen und nicht weiß, das ist trivial. Da habe ich eben gesagt, das macht ein Professor zu oft als Erfahrung bei Examina. Dass Leute meinen, was zu wissen und sie wissen es nicht. Das gibt's. Also wahrscheinlich werde ich bei den meisten Wissen sagen müssen, ich glaube zu wissen. Sagen wir aber nicht. Und wir sagen auch nicht Wissen an anderen Stellen. Wir sagen zum Beispiel alle, ich weiß, dass England eine Insel ist. Aber ich glaube nicht, dass hier jemand unter uns sitzt, der da wirklich drumherum gefahren ist. Sondern das glauben wir den Atlantenmachern, aber wir sagen, ich weiß. Und so würde ich auch sagen, warum soll ich also jetzt Wissen so eng führen? Was bleibt dann überhaupt übrig? Nicht? Drum bin ich gegen den Satz, Glauben heißt nicht Wissen. Das war früher unschädlich, weil die Leute irgendwie so drin lebten, ist es heute aber nicht mehr. Deswegen muss man heute sich die Worte machen, also das ihnen darzulegen, so wie ich es jetzt also hier getan habe, weil das eben tatsächlich ein Hindernis ist, dass Leute sagen, das heißt ja nur vermuten oder wie auch immer. Nein, wer sich darauf einlässt, allerdings erst der, der kann sagen, ich weiß. Und das heißt nicht, es hat sich inzwischen die Hypothese verdichtet. Das gibt es nämlich auch. Also die Kollegen, eben wie gesagt, also Kreiner wird sagen, Glauben heißt Leben mit der Hypothese Gott. Mit der Theorie Gott. Und sage ich, das ist nicht der Fall. Freundschaft heißt auch nicht, ich lebe mit der Theorie über die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Freund mir zu Hilfe kommt. Sondern irgendwann habe ich mich entschieden, auf diesen Menschen zu setzen und dann kann ich mich da irren, das kann sein. Aber ich sage dann nicht mehr, das ist eine Theorie und eine Hypothese, sondern darauf baue ich. Das ist eine Überzeugung.
Aber sind da nicht auch noch die zeitlichen Faktoren dabei? Also jetzt England kann irgendwann mal keine Insel mehr sein oder mein Freund kann mich irgendwann nicht mehr unterstützen oder meine Frau liebt mich nicht mehr. Also ich kann ja durchaus
so ist es.
Oder vertrauen darauf, dass sie mich im Moment liebt. Aber nach 10 Jahren bin ich mal ganz froh, wenn ich es mal wieder glauben kann.
So ist es. Ja. Na, das spielt schon eine Rolle, wie stark also der Glaube ist, wie weit er wann angefochten ist. Dann sind wir bei dem nächsten Punkt. Soll ich jetzt jede Schwierigkeit, jeden Einwand oder jede Anfechtung jetzt gleich schon Zweifel nennen? Das ist der zweite Punkt. Das ist ja heute üblich. Also heute ist üblich zu sagen, der reife Glauben, zu dem gehört Zweifel. Das kann man immer wieder lesen bei theologischen Kollegen. Und das finde ich nicht richtig. Denn Zweifel heißt für mich, ich storniere das Vertrauen. Also wenn ich irgendwas nicht verstehe, am Verhalten meiner Frau oder von einem Freund, gehe ich doch nicht hin und sage erstmal, jetzt storniere ich erstmal mein Vertrauen, jetzt erklär mir mal erstmal, damit ich dir wieder vertrauen kann oder so. So man sagt, bitte erklär mir, ich verstehe nicht, was du da gemacht hast, warum, wie ist es, da kündige ich doch das Vertrauen nicht auf erstmal, sondern ich will es nur erklärt kriegen. Deswegen sollte man dann nicht von Zweifel reden. In dem Punkt, sondern diesen Unterschied machen, wo ich ja dann gern den Newman zitiere, der einmal in einem Briefwechsel und einmal in einem Buch geschrieben hat, 10.000 Schwierigkeiten machen nicht einen Zweifel, so wie 10.000 Mulis oder Ponys nicht ein Pferd machen. Das ist einfach ein Unterschied vom Art her. Leider machen die Leute heute in der Sprache viele Unterschiede nicht mehr. Es ist also weniger ein Sachproblem, kommt mir vor, als ein Sprachproblem in vielen Fällen. Dass die Leute es einfach gleichsetzen, sollte man aber nicht machen. Sondern Zweifel heißt eben tatsächlich, ich hebe das auf, das Wort dafür in der Schrift heißt Oligopistia. Wird in der Regel übersetzt mit Kleinglaube. Und die Formel, die dafür hingehört, heißt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das steht im Markus-Evangelium im 9. Kapitel. Ruft das ein Vater, wo Christus sagt, also hier braucht man Glauben und dann kann man den Dämon austreiben. du musst nur Glaube haben. Und dann ruft der Mann, ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also die Formel finde ich ganz wichtig, dass wir in unserem Glauben auch immer Unglauben haben, dass das mit drin steckt. Aber das sollte man nicht jetzt erstens Zweifel nennen und zweitens aus der Not eine Tugend machen und behaupten, das ist die Reife meines Glaubens. Nicht? Sondern sollte man sehen, leider glaube ich nicht genug. Und in der Regel liegt das daran, dass man nicht genug liebt. Also dass einem die Nächstenliebe fehlt und dann kann man weder vernünftig beten noch vernünftig glauben. Und das ist eigentlich die Folge dann.
Insofern ist Glaube auch eine von Gott eingegossene Kraft.
Selbstverständlich, die ist es. Das ist eben ist eine, die göttlichen Tugenden sind eingegossene. Das gilt für Glaube, Hoffnung und Liebe im Unterschied zu den sogenannten Kardinaltugenden. Die werden eingeübt durch uns selber. Hier werden sie eingegossen. Das Wort eingegossen steht bei Paulus in einem Brief. Da heißt es, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen gegossen. Daher haben das die Theologen übernommen und sagen, das sind die sogenannten eingegossenen Tugenden. Aber das Eingießen hilft natürlich nicht, wenn man da nicht was macht. Ich habe meinen Studenten immer gesagt, Gott gießt seine Gnade in jeden Pott, aber wenn ihr ein Loch drin habt, fließt sie durch. Also das muss man schon zumachen. Und muss also da was tun. Dieser zweite Schritt. Also Gott tut immer bedingungslos alles zuerst. Aber wenn man sich da nicht anständig benimmt, geht es nicht weiter. Das haben sie bei diesem berühmten, Luther nennt das Gleichnis vom Schalksknecht, von diesem hohen Beamten, der Millionen schuldet. Und der König lässt sie ihm nach. Und dann hört er, dass er einen anderen, der da 100 Euro schuldig ist, dass er den in den Schuldturm wirft. Und daraufhin sagt er, wird alles widerrufen, du gehst jetzt genauso in den Schuldturm rein. Also Gott stellt keine Vorbedingungen, man muss nicht vorher sühnen oder büßen oder irgendwas. So, Gott vergibt bedingungslos, immer so. Nur kann das bei uns nicht bleiben, wenn wir nicht richtig antworten. Ein anderes schönes Beispiel ist in den sogenannten Sendungsreden. Da schickt er doch seine Jünger zu zweit so unter die Leute, die sollen da predigen und die Dämonen austreiben und so. Und dann sagt er, geht in ein Haus, wo er aufgenommen wird und wechselt da nicht rum, geht in ein Haus und sagt, wenn ihr in dieses Haus kommt, Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens wohnt, also das ist ein Hebraismus, heißt das auf Deutsch, ein friedlicher Mensch, dann wird der Friede dort bleiben, sonst wird er zu euch zurückkehren. Also dieselbe Struktur, immer ein unbedingtes Angebot, einfach so, aber es bleibt nur unter Bedingungen. Weil wir eben freie Wesen sind und nicht einfach irgendwelche Dinger, die man anstreicht oder sonst was macht. Ne? Deswegen, es wird frei angeboten, ohne Vorbedingungen. Aber es kann nur bleiben, wenn wir mittun. Das ist also der Schritt, deswegen gehört zum Glauben beides. Also einmal, es muss einem geschenkt werden, das ist richtig, aber man muss was tun, damit dieses Geschenk dann nicht verfault oder verdünnisiert, verdunstet oder so. Und da hat dann Madrana eben von Üben gesprochen oder so, nicht? Dass das da bleiben muss. Bitte?
Ich glaube, Martin Buber hat das mal kritisiert, diesen christlichen Glaubensbegriff, der so sehr auf Wahrheitskategorien ja. Abhebt, im Sinne des griechischen Ursprungswortes Pistis, und hat dagegen gehalten den hebräischen Begriff dafür, den ich jetzt nicht habe, der mehr sowas bedeutet wie Treue.
Ja, die Emuna, ja. Nee, das sagt er ganz deutlich und ich finde, dass er da übertreibt in der Zuspitzung. Also es ist tatsächlich wahr, dass hier ein neues Moment nochmal hineinkommt. Das hängt damit zusammen, meine ich sagen zu sollen, weil da unmittelbar bei den Juden da zunächst mal nichts ansteht. Daher ist ja auch der Talmud ein Buch, wo alles vorkommt und wo die nichts rausschmeißen, weil die sagen, alles hat irgendwo einen Nutzen. Das ist keine dogmatische Religion, das Judentum. Das Christentum ist eine dogmatische Religion und das ist natürlich auch ein Wunderpunkt, dass die Leute heute bei dogmatisch eigentlich immer schon die Nackenhaare aufstellen. Während, das gehört aber dazu, weil nämlich der Satz, wodurch man ein Christ wird, ein Aussagesatz ist. Und zwar der Satz, Jesus Christus ist der Herr. Das spricht Paulus zweimal explizit an. Da sagt Christus, einer sagt, Jesus Christus ist der Herr. Und Herr Kyrios ist in der griechischen Bibel, wie ich dann immer sage, ja die Übersetzung für diesen unaussprechlichen vier Buchstabennamen Gottes, sodass der Christ einen solchen Satz hat. Die Muslime haben in dem Sinne auch kein Dogma, sondern der Satz heißt, es gibt Allah und Mohammed ist sein Prophet. Nicht? Das ist dann eigentlich schon getan, während so ein konkretes und noch dazu so ein anstößiger Satz wie er für die Christen ist, macht das Christentum zu einer dogmatischen Religion. Man könnte auch etwas vornehmer sagen oder etwas weniger aufreizend, erstmal eine Credo-Religion. Dass dort ein solches Bekenntnis da ist. Während zum Beispiel die Hannah Arendt, die ja nicht an Gott glaubte und also auch keine gläubige Judin war, aus ihrer Kindheit immer erzählt hat, die war ja sehr aufgewachsen damals in Ostpreußen und hat dem, so in der Pubertät dann, dem Rabbi gesagt, das ganze Zeug kann sie nicht glauben. Und da hat der Rabbi gesagt, wer fragt dich, was du glaubst? Sollst es tun? Weil da wird nicht geglaubt, sondern ich muss das Gesetz erfüllen. Und das kann ich nochmal auch so begründen, wo das hingehört, nicht gerade die Kaschrut, nicht? Aber die normalen Dinge kann ich also begründen, wie das läuft. Und das ist die Sonderrolle des Christentums, neben anderen Punkten, die noch hinzukommen. Aber da kommt dann diese Beschwernis hinein. Und deswegen gehört bei uns tatsächlich dieser Wahrheitsmoment dazu, während also einerseits eben Buber jemand ist, der das nicht wollte, genau aber auch die deutsche Religionswissenschaft, die klassische, die auch gesagt hat, das ist ein Irrtum zu meinen, das wären ja Wahrheiten, hier geht es um Emotionen und auch um sich verlassen auf. War dann zu hören von den Leuten da aus Bonn oder so damals. Und das ist nicht wahr. Also im Christentum geht es tatsächlich um Wahrheitssätze. Und das taucht dann immer wieder auf, auch damals bei der Auseinandersetzung Drewermann mit der Kirche, wo eine ganze Reihe von Kollegen geschrieben haben, ja, also Theologie ist doch nicht Multiple Choice und das kann es doch nicht sein. Nein, es gibt tatsächlich Sätze. Und da kann man auch Luther zitieren. Luther sagt, tolle Assertiones et tulisti Christianismum. Wenn du die Behauptungen aufhebst, hast du das Christentum aufgehoben. Und ein Christ ist einer, der die Sätze liebt, sagt er. Aus genau diesem Wissen, dass in der Mitte ein Bekenntnissatz hingehört, nämlich der Satz, Jesus Christus ist Gott.
Also hat Buber schon recht mit seiner
Unterscheidung? Der hat recht mit der Unterscheidung. Ich zieh mir nur die Kritik nicht an. Nur das war da hat er wirklich recht. Das hat er richtig beobachtet. Und ich sagte, hier hast du uns zu wenig verstanden. Das ist nicht etwas, was man uns vorwerfen kann, sondern das ist tatsächlich das Zentrum unseres Glaubens. Das verstehen natürlich auch viele Christen heute nicht so, sondern die meinen eben, christlich heißt, so wie das beim Lessing ist, beim Nathan, nicht? Christlich heißt, sich anständig benehmen. Und ich habe dazu immer gesagt, das ist unanständig gegenüber jedem Nichtchristen. Das habe ich auch Drewermann entgegengehalten. Der hat nämlich auch so gesagt, Dogmen brauchen wir doch nicht. Der Christ lebt besser als andere Leute. Sag ich, woher nehmen Sie sich das raus? Nicht? Das zu behaupten. Sondern da ist Gleichheit da eigentlich. Die gehört dorthin. Dann wäre das also auf dieser Stufe eigentlich gegeben, meine ich. Also Glauben, nochmal Überzeugung. Behauptung, etwas zu wissen, aufgrund des Worts von jemand anderem, auf dein Wort hin, nehme ich es für wahr an, oder bei moralischen Dingen, auf dein Wort hin nehme ich das für geboten an. Ne, das gilt für die Wahrheit. Wahrheit hat ja beide Sinne. Wahr ist ja ein Satz wie 2 mal 2 ist 4. Wahr ist auch ein Satz, der sagt, Vergewaltigung darf nicht sein. Nicht? Also die Wahrheit ist sowohl ein theoretischer wie ein praktischer Satz. Und deswegen gibt es einen theoretischen und einen praktischen Gehorsam. Es gibt eine theoretische und eine praktische Autorität. Autorität heißt jemand, auf dessen Wort hin ich etwas für wahr oder für gut halte. Je nachdem, theoretische oder praktische Autorität. Dafür, ich muss natürlich begründen können vernünftig, dass ich jemanden für Autorität erkläre. Also ich muss meinen Glauben rechtfertigen können, aber nicht den Inhalt des Glaubens. Denn den habe ich ja nicht selber eingesehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe nicht Gott zu rechtfertigen. Wer bin ich denn? Ich muss meinen Glauben an ihn rechtfertigen. Obwohl die Welt so aussieht, wie sie aussieht. Ich muss versuchen, das hinzukriegen. Aber das ist ein Unterschied. Und das ist ganz wichtig, dass man das mitsieht. Also das ist dieses Erste. Um zu sagen, dieser Denkmut, probieren wir mal, wie wir das einholen können, was wir dort glauben. Denn da heißt ja dann der Satz, der Glaube sucht nach Einsicht. Berühmter Satz von Anselm von Canterbury, der Glaube sucht Einsicht. Ich will versuchen, soweit wie es geht, zu verstehen, was ich da glaube. Das ist eine eigene Aufgabe. Aber ich muss zum Beispiel nicht anfangen mit der Philosophie, sondern jemand kann ganz ohne Philosophie, einfach weil er eine religiöse Erfahrung macht oder einen überzeugenden Menschen getroffen hat oder wie auch immer, schon mal glauben und kann dann versuchen, das intellektuell einzuholen. Manche Leute haben so gemeint, man müsse erst das philosophisch klären und dann, das stimmt nicht. Bitte?
Einsicht ist ja eine Gabe des Heiligen Geistes, eine von der 7 Gaben, also eine Gabe des Heiligen Geistes, in Göttliches hineinzuschauen.
Dies gibt es auch nochmal, aber es gibt natürlich auch die normale Vernunft erstmal so. Also die Gabe vertieft es natürlich und um die sollen wir immer bitten, um die Gnade des Geistes. Das hatte ja vorhin gemeint, dass er, deswegen muss er eben endlich anders gesehen werden, dass wir ihn zu allem und jedem brauchen. Nicht? Das ist völlig klar. Ich kann auch Inkarnation nur denken mit einer Dreifaltigkeit, nicht mit zwei. Denn Vater und sein Wort reicht nicht aus. Wie soll denn ein Gotteswort von einem Menschen gehört werden? Der muss doch ein Ohr kriegen, womit das geht, nicht unsere kleinen Ohren. Und deswegen brauchen wir den Geist, der ist in meinen Augen also dieser Garant des Hörenkönnens. Schon in Gott selber, um es mit Richard von St. Victor zu sagen, der Vater gibt alles. Der Sohn empfängt alles, auch das Geben. Darum ist der Vater der, der nur gibt, der Sohn ist der, der empfängt und gibt. Und der Geist ist der Dritte, der gibt sein Empfangen. Der gibt nicht selber nochmal, sondern der gibt sein Empfangen. Aber was machen die Geber, wenn da niemand da ist, der empfängt? Und deswegen habe ich mal in einem Aufsatz gesagt, der Geist ist eigentlich das Ohr in Gott. Der Vater spricht das Wort und der Geist ist dieser Empfänger. Und nur im Geist können wir Gottes Wort in unserem Denken hören und reden und tun, Fleisch werden lassen. Und jetzt glaubt die Christenheit nochmal, dass das in einzigartiger Weise in Maria erfolgt ist. Nicht, weil da der Uta Rankeinemann gesagt, der Heilige Geist Spermaersatz ist, sondern weil er die Erkräftigung zum Empfangen ist. Empfangen heißt ja nicht passiv. Da komme ich immer mit meinem geliebten Medium. Nicht? Empfangen heißt annehmen, sich schenken lassen. Das ist weder aktiv noch passiv, es ist Medium, diese Mittelform, sich ergreifen lassen. Es ist nicht aktiv, denn ich kann mich nicht ergriffen werden machen. Das haben wir schon öfter angesprochen. Wenn ich im Theater bin, im Konzert, der Funke springt nicht über und ich weiß genau, es liegt nicht am Orchester, sondern an mir. Ich kann mir ausbleiben nach der Jaspers. Also, ich kann mich nicht ergriffen werden machen, aber ich kann mich gegen das ergriffen werden wehren. Ich muss mich ergreifen lassen. Wir haben keine Konjugation, aber mit lassen machen wir es sehr gut. Und wir haben mediale Wörter. Da war mein Beispiel ja immer, Sie erinnern sich vielleicht, dulden. Ich kann jemand leiden machen, aber nicht dulden. Aber der Mensch, den ich leiden mache, der kann es dulden oder nicht. Das kann aber nur er tun. Und dieses Medium, das die Griechen da als drittes einführen, von dem behaupte ich, dass es das erste in der Freiheit ist. In allen Grundvollzügen. Sexuell, erotisch, ästhetisch, religiös, ethisch, was sie aufzählen, in allem kommt es darauf an, sich ergreifen zu lassen. Und dann kann man erst also dann handeln und weiterkommen. Ich muss mich erst in diese Haltung zum Beispiel des Ästhetischen versetzen oder des Ethischen, um dann überhaupt weiterreden zu können. Ich muss im religiösen Horizont stehen, wenn ich über Religion reden will. Sonst gucke ich es nur von außen an oder sehe ich es nicht. Also deswegen ist mir das Medium so wichtig, weil das wirklich die Hauptform ist und ich behaupte, dass es auch die Spitze unserer Freiheit ist. Viele denken ja, Freiheit heißt, ich bestimme mich selber. Ich behaupte, die Spitze von Freiheit heißt, dass ich anderen die Möglichkeit einräume, meine Möglichkeiten einzuräumen. So erinnert sich mein Standardbeispiel dafür ist das Kinderkriegen. Die Vaterschaft kriegt ein Mann von einer Frau geschenkt. Die Mutterschaft kriegt eine Frau von einem Mann geschenkt. Kann man sich nicht selber geben. Also gerade äußerste Möglichkeiten verwirkliche nicht ich, sondern da vertraue ich mich jemand anderem an. Das meine ich mit Medium, dass das dahin gehört.
Das ist eigentlich auch eine gute Lösung von dem Entweder-Oder, dass man sagt, es geht nicht um mich, es ist einerseits kein Egoismus, andererseits keine Selbstaufgabe, sondern ich muss ja als ich weiterwirken.
Unbedingt, ja, genauso. Dieses Medium, ja, zu erreichen. Deswegen finde ich das so toll und lese das so wenig. Deswegen wiederhole ich das immer wieder, weil ich denke, sind immer noch Leute da, die es noch nicht gehört haben oder so. Ne? Weil das, ich lese es sonst nirgendwo und halte das für so wichtig, dass Hören, Empfangen und so alles keine Passivitäten sind, wie man immer hört, sondern Medialitäten. Und dass man zum Medium mehr Kraft braucht als zum Aktiv, da ist unwiderleglich mein Beispiel. Ich kann immer noch reden, auch wenn ich schon todmüde bin, aber längst vorher nicht mehr vernünftig zuhören. Das ist mein Beweis. Sie haben den schwereren Part hier immer hier. Ich rede ja bloß. Also, dass man das wirklich, wirklich sehen muss. Es ist schwieriger, wach zu hören, als zu reden. Das Medium ist also nicht weniger aktiv als das Aktiv. Das ist mir wichtig, sich wirklich auf den anderen einzustellen, diese Gedanken irgendwie mitzunehmen, die nicht meine sind oder so. Das ist anstrengender, als das eigene darzulegen. Ist einfach so. Und deswegen also in diesem Hintergrund, er sagt jetzt, sich einlassen auf Fragen, sich da in Frage stellen lassen und auch selber gucken, dieser Mut also dazu durchzukommen, dass man recht, das war das Erste. Das Zweite fand ich bei ihm war, die entschiedene Wende zum Menschen. Zunächst ganz konkret und alltäglich bei aller Arbeitsbeanspruchung und bei der Abstraktheit seiner Spekulation hatte er wirklich so eine Schlichtheit und Direktheit, mit den Menschen umzugehen. Das ist ja vor allen Dingen später deutlich geworden, wenn er da zum Beispiel in Wien dann bei den straffällig gewordenen Jugendlichen war und mit denen da korrespondiert hat, da bei dem Jesuitenpater, der die dort ja versorgt hat. Kommen wir auf seinen Namen, der ist ja jetzt in Rumänien irgendwo weiter tun. Wo er das gemacht hat. Also ich fand das gut, wie die Innsbrucker Patres das auf seinen Totenzettel geschrieben haben, persönliche Bescheidenheit, eine Vorliebe für einfache und arme Menschen und für die Jugend, ein tiefer und redlicher Glaube und standhaftes Eintreten für Wahrheit und Gerechtigkeit. Das bleibe denen im Gedächtnis, die ihn gekannt haben. Das meine ich, das sind wirklich so die Punkte, um die es da ganz entscheidend geht. Und dann wäre der dritte Punkt, wenn wir nochmal länger darüber reden müssen, aber ich spreche ihn wenigstens an, dass es nämlich Rahner um den Menschen ging, deswegen, weil es Gott um den Menschen geht. Also dass Rahner in ganz besonderer Weise in erster Linie um Gott gegangen ist. Das muss man auch betonen, weil das so nach dem Selbstverständnis vieler Seelsorger und Geistlicher heute und auch vom Außenblick auf die Kirche und auch wie die Kirche sich selber darstellt, die statt von Gott zu reden, immer redet von ihren Kindergärten und Altenpflegestellen. Dass ich mir sage, wo bleibt da eigentlich das Reden von Gott als der eigentliche zentrale Punkt? Das ist das, was aufgenommen werden muss. Dem Menschen geht es um Menschlichkeit und Liebe, darum der Wahrheit die Ehre zu geben, aber nicht eigentlich um Ideale und Ideen, sondern um eine Wirklichkeit, die der Christ eben Gott nennt. Das muss aufgenommen werden und das hat Rahner in aller Schärfe auch gemeint und gesagt, dass er sagt, die Gottesliebe und die Liebe zum Nächsten sind untrennbar, aber keineswegs identisch. Zitat, die unbedingte Liebe zu Gott ist nicht dasselbe wie die Maxime rettet die Welt. Das Christentum gäbe sich selber auf, wenn es nicht mehr den Mut hätte, von dieser seligen Nutzlosigkeit der Liebe zu Gott zu künden. Der Aufsatz, der Vortrag, aus dem dieses Zitat stammt, das war eine Tagung in Innsbruck, im Rundfunk, und da ging es um die Zukunft, Sorgen um die Zukunft. Und Pater Rahner hat gesagt, er will jetzt eine Kapuzinerpredigt halten und will mal dagegen reden und hat seinen Vortrag genannt, die unverbrauchbare Transzendenz Gottes. Die unverbrauchbare Transzendenz Gottes und unsere Sorge um die Zukunft, so hieß sein Aufsatz. Und in diesem Aufsatz hat er gesagt, eben die Liebe zu Gott ist erstmal von einer, ich habe es eben vorgelesen, seligen Nutzlosigkeit. Ich kümmere mich nicht um Gott, damit ich besser für die Leute da sein kann. Das haben wir nämlich damals erlebt hier in den 60er Jahren, in der Studentengemeinde. Dass die erstmal anfingen und sagen, ja, wir treffen uns da also zur Messe oder so, damit wir wieder Kraft für den gesellschaftlichen Kampf da finden, bis sie gesagt haben, ach, die Messe brauchen wir eigentlich nicht, wir Weißbrot und Rotwein können wir auch so trinken und stärken uns miteinander für den gesellschaftlichen Kampf. Und dann war Schluss mit der Religion. Ich habe das gemerkt, dass ich nicht mehr zu Vorträgen eingeladen wurde. War sofort klar. Also, und dann wurde er mal gefragt in einem Fragebogen, was verabscheuen Sie am meisten? Meinen Sie, was er geschrieben hat? Gottlosigkeit. Er hat eine Anmerkung dazu gemacht und da hat er gesagt, aber damit ziele ich nicht auf einen Atheisten, der meint, Atheist sein zu müssen und seiner Überzeugung redlich und treu Ausdruck gibt. Sondern er meint einfach, sich darum nicht kümmern, sagen, brauche ich nicht, habe ich nicht nötig. Dass er da schreibt, dass das ist, was er am meisten verabscheut. Ich glaube nicht, dass da jemand drauf käme, dass Rahner das als Antwort gibt auf so eine Frage. Das gehört aber zu ihm und nicht in vielen Büchern über ihn und in Aufsätzen und Erinnerungen, aber das ist ganz zentral. Dass er das also annimmt. Er hat sich eine Kirche gewünscht, ich zitiere aus einem anderen Interview, die Gott die Ehre gibt und die nicht meint, Gott ist für uns da, sondern überzeugt auch in Theorie und Praxis ist, dass wir Gott anzubeten haben und wir ihn um seiner selbst willen zu lieben haben. Und auf die Rückfrage des Interviewers, das war ein ehemaliger Jesuit, ob nicht eben in der Predigt solchen für Gottseins ein Fehler der Kirche bestehe, während Gottes Vorbehaltloses für uns doch zu kurz komme, hat er geantwortet, das ist ja selbstverständlich, aber sehen Sie, wir müssen Gott um seinetwillen lieben, lieben, weil er der unendlich selige, heilige, unbegreiflich großartige Gott ist. Muss man nicht teilen, muss man nicht so sehen. Er hat es so gesehen, ich sehe es auch so. Also, dass man sagt, dass das hingehört. Und dann fährt er fort. Die Tatsache, dass man so im Durchschnitt nicht empfindet, das meine ich, ist das fundamentalste Problem auch heute. So also vor 50 Jahren.
Ja, das Problem für mich, also, wo ich auch jetzt dauernd nachgedacht habe, diese du musst lieben.
Ja.
Dieses ein Gefühl, wie kriegt man das hin?
Ja. Dazu zweierlei. Erstmal, muss heißt es nicht, sondern du sollst. Noch schlimmer. Nicht? Denn müssen wird ja heißen, nicht anders können. Nicht? Sollen heißt nicht anders dürfen. Nicht? Jetzt, wieso kann ich das also befehlen? Der erste Punkt, wer befiehlt? Und da sagen die Klassiker, das befiehlt keine Person, sondern das befiehlt die Liebe selber oder die Gerechtigkeit. Also natürlich befiehlt Gottes, also das erste Gebot heißt, liebe den Herrn, dein Gott, mit allen Kräften. Aber warum sagt er das? Und darauf sagen dann die Religionen, er sagt das deswegen, weil wir nur, wenn wir lieben, erkennen können, dass er uns liebt. Weil Gleiches nur von Gleichem erkannt wird. Wenn Sie einen Liebesantrag nicht wenigstens wohlwollend anhören, ist es eine Zumutung. Warum drängelt sich da einer in mein Leben? Im Bett wird es eng und das Geld ist auch nur noch die Hälfte wert. Und überhaupt, wie soll es dann weitergehen? Nicht? Also was soll's, wenn ich das nicht wenigstens wohlwollend anhöre und dann sage, ach ja, wunderbar, oder sage, tut mir leid, oder ich bin schon vergeben, liege schon an der Kette. Nicht? Also wie auch immer, das ist das Zweite. Aber ich kann es nur wirklich wahrnehmen und echt nehmen, wenn ich es wohlwollend aufnehme. Also das ist das Erste. Wenn ich nicht mit den Augen der Liebe gucke, kann ich die Offenbarung und die Gesetzgebung Gottes nur missverstehen. Und das kann man ja auch lesen. Er hat sich gelangweilt, er war einsam, das und das oder was darum. Nicht? Nein, dass er das aus Liebe tut, geht erst, wenn man selber mit den Augen der Liebe guckt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Liebe ist kein Gefühl, sondern ist eine Grundeinstellung. Die Kurzformel für Lieben heißt ja bei Hannah Arendt, Volo ut sis, ich will, dass du seiest. Kürzer geht es nicht. Und dass da gesagt wird, du sollst wollen, dass es Gott gibt, das, finde ich, kann man durchaus als ein Gebot formulieren. Genau wie zum anderen Menschen. Ich soll ja nicht den Feind um den Hals fallen oder von dem entzückt sein, sondern den Feind lieben. Vor allen Dingen, wenn man jetzt nochmal das Hebräische guckt, da komme ich immer darauf zu sprechen, dass es in dem Fall im Hebräischen Dativ ist. Da steht zwar Ahavta, das heißt, du sollst lieben, aber es geht nicht weiter wie beim ersten Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, vierter Fall. Du sollst den Nächsten lieben, dritter Fall. Das geht im Griechischen nicht und im Deutschen nicht. Deswegen steht es natürlich auch im griechischen Neuen Testament nicht so. Sondern da steht, du sollst den Nächsten lieben wie dich. Genauer übersetzt müsste es heißen, du sollst dem Nächsten so gut sein wie dir. Das heißt, du sollst auf seine Bedürfnisse so eingehen wie auf deine Bedürfnisse. Kein entzückt sein, nicht um den Hals fallen, alles überhaupt nicht erfordert. Und es geht darum, kümmere dich um dessen Bedürfnisse wie um deine eigenen. Wenn du Hunger hast, willst du essen. Wenn du müde bist, willst du schlafen. Wenn du Durst hast, willst du trinken. Wenn du leben willst, willst du nicht umgebracht werden und so. Und in dieser Dimension erst mal gesagt, hier, sei dem anderen so gut wie dir. Die Rabbinen übrigens in der Mehrzahl übersetzen es sogar anders. Die sagen nicht, sei dem Nächsten gut wie dir, weil das im Hebräischen offen bleibt, dieses Kamocha. Die sagen, sei dem Nächsten gut, denn er ist wie du. Und sagen extra dazu, also ich habe einen von, so ein Predigtband von einem unserer also zeitgenössischen Rabbiner, wo er schreibt, ich will es gerade nicht abhängig machen von dem prekären Verhältnis, das ich zu mir selbst habe. Denn sonst gilt ja die Regel, uns selbst können wir nicht leiden und dann lieben wir den Nächsten wie uns selbst. Ne? Und das ist ja das Problem. Und das entfällt, wenn ich das weglasse, sondern wenn ich sage, sei dem anderen gut, denn er ist wie du und du weißt, was du brauchst. Nur darum geht's. Wenn der in Not ist, sollst du ihm helfen. Wenn er Hunger hat, sollst du ihm was zu trinken, mit zu essen geben oder so. Die Zeit ist rum. Schönen Dank und bis in 14 Tagen.